Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
In knapp 2 Stunden werden wir Sie hier im Programm mitnehmen auf eine Reise durch die Kulturgeschichte der Haare. Wilde Mähne, alte Zöpfe, kahle Köpfe. Die Präsentation des Haupthaars. So heißt das Feature und hier ist ein Ausschnitt.
Seit der griechisch-römischen Antike gehört die Formel Männer kurz, Frauen lang zur abendländischen Kultur. Vor allem die langen wilden Mähnen der Germanen und ihre Bärte haben dafür gesorgt, dass diese Haartracht bei Männern als barbarisch, unzivilisiert galt. Frauen dagegen mussten lange Haare tragen als Zeichen ihrer Weiblichkeit. Allerdings durften sie nicht offen zeigen, genau wegen dieser Weiblichkeit, die in vielen Religionen gleichgesetzt wurde mit ungezügelter Sexualität.
Mehr dazu ab 7:30. Wir wollen jetzt schon ein bisschen darauf rumdenken und wir wollen uns auf die restlichen Haare konzentrieren, die unser Körper so zu bieten hat. Gerade bei Haaren am Körper leben wir ja in einer Welt mit 2 absolut unterschiedlichen Schönheitsidealen. Eins für Männer, eins für Frauen. Elisabeth Lechner ist bei uns. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Autorin. In ihrem Buch Riot, Don't Diet hat sie sich mit allen Schönheitsidealen rund um unseren Körper auseinandergesetzt. Schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Frau Lechner, vor allem Frauen gelten ja nach wie vor allem dann als schön, wenn sie möglichst wenig Haare am Körper haben. War das schon immer und überall so?
Nein, ich würde sagen, das war noch nicht immer so und das hat sich besonders auch intensiviert in der letzten Zeit, wo soziale Medien und Bilder, die wir tagtäglich von uns teilen, eine immer intensivere Rolle in der Art und Weise spielen, wie wir auch unsere Identität ausleben. Und ja, also wir beobachten da jedenfalls eine starke Intensivierung, die vor allem für die Schönheitsindustrie auch ein Riesengeschäft ist.
Das heißt, Sie sagen, der Druck ist eher größer geworden. Das heißt ja eigentlich immer in sozialen Medien kann man sich ganz individuell zeigen. Das stimmt dann doch nicht.
Es kann beides gleichzeitig richtig sein. Ich würde sagen, der Druck ist jedenfalls größer geworden, weil auch die Möglichkeiten zum Vergleich sehr viel größer geworden sind. Aber wir finden gerade auch auf sozialen Medien die Gegenbewegungen dazu. So Body Positivity, Body Neutrality oder auch im vergangenen Januar der January, wo sich gerade Frauen und queere Menschen besonders haarig zeigen, sind ja auch ein Beispiel davon. Also es handelt sich um ein sehr ambivalentes Bild.
Wie ordnen Sie diese Proteste ein? Also ist das tatsächlich etwas, was auch Einfluss auf eine Mehrheit von Menschen hat, die sich ausbreiten, oder ist das eher eine kleine Gruppe, die da versucht, ihren eigenen Weg zu gehen?
Ich glaube, dass diese widerständigen Bilder, wie ich sie gerne bezeichne, schon dazu beitragen können, dass sich Sehgewohnheiten verändern. Aber auch die Menschen, die auf sozialen Medien ihre Bilder teilen, müssen sich nach den Regeln der Plattformen richten. Und das bedeutet, dass auch auf diesen Plattformen die jungen, dünnen, weißen, schönen Frauen, oder besonders eben junge, dünne, weiße, schöne Frauen, vermehrt geteilt werden. Das heißt, auch hier sind die Normen rund um Schönheit sehr präsent. Und es ist schwierig, da als jemand, der als nicht schön oder manchmal sogar eklig angesehen wird, Raum zu bekommen für die eigenen Inhalte.
Das ist tatsächlich immer noch so, dass wenn man sich mit Körperbehaarung vor allem als Frau zeigt, dass dann oft das Attribut eklig kommt. Da geht es ja nicht nur um Schönheit, da geht es ja auch um Hygiene. Da wird man ja automatisch als unreinlich dargestellt. Warum ist das immer noch so?
Das ist ganz richtig. Da verschwimmen, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge. Ich glaube, eine haarige Frau wird als Grenzüberschreitung gelesen, als wandelnde Grenzüberschreitung. Weil normative Weiblichkeit so als schön zu gelten, das bedeutet eben, keine Körperbehaarung zu haben und wie im Beitrag eingespielt, lange Kopfhaare. Und wer das nicht macht, begeht eigentlich eine Form von bewusster Transgression von Grenzüberschreitung, weil man könnte sie doch so einfach, wie der Eindruck ist, wegmachen. Und es werden dann so Dinge abgelesen wie Sexualität. Man glaubt dann sofort, das wissen zu können. Wir schreiben dieser Körperbehaarung doch sehr viel Bedeutungen noch immer zu.
Gleichzeitig muss man dann ja dann aber auch sagen, wenn ich mich dann jetzt als Frau mit Haaren unter meiner Achsel zeige, dann wird das dann auch gleich automatisch als politisches Statement gelesen?
In vielen Kontexten ja, und es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass diese widerständige Sichtbarkeit nicht für alle dasselbe bedeutet. Wenn jetzt die Tochter von Madonna, von der weiß ich das, so ein Foto postet, dann wird das so als edgy und cool gelesen und sie wird noch dafür gefeiert. Wenn jetzt aber eine schwarze Frau oder Women of Color das machen oder andere mehrfach Marginalisierte, dann bekommen die noch mehr Hass ab. Das heißt, auch im Digitalen ist Sichtbarkeit ein sehr zweischneidiges Schwert.
Und aber auch die Frage von Inszenierung spielt dann eine Rolle, oder? Also wenn ich die Tochter jetzt von Madonna, die kenne ich jetzt wiederum nicht, aber ich habe das zum Beispiel bei Miley Cyrus mal gesehen, die ist ja auch so ein kleiner Popstar, großer Popstar eher, die hat das ja auch mal sehr öffentlichkeitswirksam gemacht, um auch damit natürlich ihre Marke zu stärken, oder lädt sich da dann zu viel rein?
Nein, ganz genau. Und oft geht es da auch um so eine Art von Pop-Feminismus, der auch an sich immer ambivalent ist und bleiben wird. Genau, das ist Teil von diesen Branding-Prozessen. Aber im Alltag, glaube ich, geht es ganz oft darum, dass man wirklich, wenn man Körperbehaarung hat, die nicht in dieser Norm fällt, mit Scham konfrontiert ist und als Ekelobjekt bezeichnet wird. Und das kann wirklich bedeuten, dass man wirklich schlimme Drohungen bekommt oder sich aus dem Sozialen zurückzieht, einfach weil man sich nicht traut, schwimmen zu gehen, so wie man aussieht. Und das sind dann doch wirklich existenzielle Fragen eigentlich, wenn man sich nicht mehr traut, an der Gesellschaft teilzuhaben, oder?
Wie ist es denn, wenn Sie in Ihrem Buch schreiben, es gibt 5 Punkte, um mich diesem Zwang der Selbstoptimierung zu widersetzen? Wie sieht denn dieser 5-Punkte-Plan aus?
Also ich sage in meinem Buch, dass wir den Selbsthass, den wir alle empfinden, auf gut Wienerisch in Systemgrant verwandeln müssen. Das bedeutet, dass wir verstehen müssen, dass wir, Grant ist so eine Form von Zorn, von Widerständigkeit, dass wir verstehen müssen, dass systemisch bestimmte Menschen marginalisiert werden und Schönheit manchen sehr viel nützt, aber andere sehr stark darunter leiden. Und wie kann man da rauskommen? Eben nicht alleine. Das heißt, ich kann mich individuell, ich kann mich informieren, ich kann versuchen, medienkompetent zu nutzen und die Bilder, die mich verletzen, aus meinen Feeds entfernen auf sozialen Medien. Ich kann dann versuchen, meine Sehgewohnheiten zu verändern, mich selbst und meine Umgebung anders zu sehen und dementsprechend auch anders zu handeln. Aber fünftens bleibt mir nichts anderes übrig, als Netzwerke zu bilden und gemeinsam aktiv zu werden. Also am Ende steht dann natürlich immer Solidarität und struktureller Wandel. Das bedeutet Medienkompetenz und wirklich einfach veränderte Bilder in Schulbüchern, in Medien und so weiter.
Elisabeth Lechner hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Lechner, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.